Inforadio Podcast. Willkommen zu unserem Filmmagazin hier im Inforadio. Ich bin Alexander Soyer. Kino und Corona, Filme für zu Hause und Cannes-Filme auch ohne Festival. Darum geht es heute in Abgedreht. Wir haben eine Reportage über die Auswirkungen der Corona-Krise aus den USA. Am Ende der Sendung dann. Außerdem hat Cannes in dieser Woche seine offizielle Auswahl der Filme bekannt gegeben, die nicht gezeigt wurden, aber dennoch wichtig sind. Und wir beginnen die Sendung wie gewohnt mit den Film- und Streaming-Tipps. In der Arte-Mediathek findet sich der Nachfolger von Asghar Farhadis Oscar-Gewinner-Film Nada und Simin, die wundervolle, feinsinnige Trennungsgeschichte Le Passé, das Vergangene, die man durchaus als loses Weiterdenken auch von Nada und Simin verstehen kann. Der Film spielt in Paris. Der Iraner Ahmad besucht nach 4 Jahren seine Noch-Ehefrau Marie. Er soll eigentlich nur die Scheidungspapiere unterzeichnen. Weil sie ihm aber kein Hotel gebucht hat, schläft er bei ihr und ihren Kindern zu Hause, landet mitten in den verwobenen Untiefen ihrer neuen Beziehung und alte Wunden brechen wieder auf.
Wieso tust du das? Was habe ich dir getan?
Was habe ich dir getan?
Lass nicht zu, dass sie ihre Mutter kaputt macht.
Das ist ein Missverständnis. Ein
beschissenes Missverständnis, das uns seit Monaten das Leben zur Hölle macht.
Zunächst sind es die ganz normalen Überbleibsel einer gescheiterten Beziehung, die einen völlig in den Bann ziehen. Kleine Spitzen, Streitigkeiten, Blicke, zwischenmenschliche Narben also, die zu jucken anfangen. Doch das ist nur die erste Schicht dieses leisen und faszinierenden Meisterstücks. Ahmad ist dabei Beobachter, Katalysator, Mediator und in gewisser Weise auch Detektiv im Leben seiner Ex. Ein weiser und wissender Blick auf das Nachbeben einer Trennung. Ein spannender Beziehungskrimi. Und wer sich auf die Suche macht, wird noch unendlich mehr darin entdecken können. Le Passé, das Vergangene in der Arte-Mediathek. Die Facebook-Beziehungsstatus-Anspielung »Es ist kompliziert« als deutscher Titel der britischen Romanze »Man Up« mag zwar etwas platt wirken, trifft das turbulente Durcheinander eines ersten Rendezvous, um das es in dieser Beziehungskomödie geht, allerdings dann doch sehr gut. Eine Frau und ein Mann, gespielt von Lake Bell und Simon Pegg, treffen sich zu einem Blind Date und sind dabei, mit dem Ballast gescheiterter Beziehungen und einem Selbsthilfebuch als Erkennungssignal fürs erste Treffen unterwegs.
Worauf wartest du?
Ich warte auf dich.
Das Problem ist, dieses Blind Date ist sogar noch blinder als geplant. Denn die Mit-30erin Nancy ist aus Versehen am Treffpunkt, hat das passende Buch dabei und spielt dann einfach mit. Doch gerade als alles perfekt zwischen den beiden passt, fliegt der kleine Betrug auf und es gibt noch ein paar mehr Hürden bis zum sicheren Happy End. Es ist kompliziert, ist zwar etwas überdreht, macht aber extrem gute Laune mit seinen vielen für den britischen Humor so typischen liebenswerten Peinlichkeiten und Missverständnissen. Es ist kompliziert in der ZDF-Mediathek. Fatih Akins Soul Kitchen, jetzt auf Arte, ist Seelenwärmer, Hamburg-Liebesbrief und ein köstliches Geselligkeits-5-Gänge-Menü. Eine wenig spektakuläre und den guten Geschmack eher beleidigende Fastfood-Kantine in einer Fabrikhalle in Hamburg-Wilhelmsburg ist das Herz des Films. Erzählt wird die turbulente Essens-, Lebens- und Liebesodyssee von Restaurantbesitzer Zinos, der seiner Freundin nach Shanghai folgen und seinen Laden eigentlich nur loswerden will. Aber dank eines Bandscheibenvorfalls einen neuen Koch und damit auch neue Leidenschaft in sein Leben holt, in Hamburg bleibt und schließlich herausfindet, dass er seine Heimat längst gefunden hat.
Essen für die Seele. Ja, Mann. Soul Kitchen. Ja, Mann.
Man kann Akins Spaß an der Sache spüren. Am Zusammensein mit seinen Leuten, mit denen er immer wieder gearbeitet hat, vor und hinter der Kamera, und an Pointen, die vom schnellen Klamauk über herrliche Zoten bis zum sinnlichen Wortwitz reichen. Soul Kitchen ist lustvolles Stadtmärchen, herrliches Beziehungsdrama, cooler Musikfilm und vor allem leidenschaftliches Kino. Zu finden in der Arte-Mediathek. Die Filmtipps fürs Heimkino. Denn auch wenn in Brandenburg die Kinos wieder öffnen könnten, Freilichtkinos in Berlin schon aufgemacht haben, neue Filme und eine zumindest ansatzweise Rückkehr zum Normalbetrieb wird es wohl erst im Juli geben. Und die Zeit bis dahin könnte man sich zum Beispiel auch mit der neuen Serie El Presidente auf Amazon Prime verkürzen. Nächste Woche hätte es eigentlich losgehen sollen mit der Fußball-Europameisterschaft und die neue Serie El Presidente sollte zeitgleich bei Amazon laufen. Doch so wie die Corona-Krise dafür gesorgt hat, dass die deutsche Synchronisation noch einige Wochen oder sogar Monate auf sich warten lässt, weil die Studios überlastet sind und zeitweise geschlossen waren, wurde aus der EM 2020 die EM 2021. Für El Presidente ist das vielleicht sogar ganz gut, denn hier geht es ja nicht um sportliche Leistungen, die Faszination des Fußballs und Fanbegeisterung, sondern um schmutzige Geschäfte. Mit El Presidente hat sich der Oscar ausgezeichnete Birdman-Co-Autor Armando Bo, ein Wegbegleiter von Alejandro González Iñárritu, das erste Mal für ein großes Projekt auch auf den Regiestuhl gesetzt, um mit einem an Shakespeares Macbeth erinnernden Helden in die Gedärme der FIFA einzudringen. Basierend auf den wahren Ereignissen strickt er ein fiktionales Macht- und Possenspiel.
Como este chico Sergio Jado, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol.
2011 wurde der Chilene Sergio Jado, gespielt von Andrés Parra, eher als Strohmann zum Präsidenten des chilenischen Profifußballs gewählt. Als Möchtegern-König, naiv und machtgierig und vom Ehrgeiz seiner Frau angefeuert, trieb er im Sumpf der Hierarchien Südamerikas und der gesamten FIFA immer weiter nach oben. Seine Geschichte erzählt El Presidente, wie er großäugig, naiv und staunend in dieses Haifischbecken der FIFA springt und dann vom FBI angeheuert wird, als zwar nicht besonders fähiger, aber leicht einzuschüchternder Maulwurf. Mit dem Ergebnis, das wir kennen. Mit den Ermittlungen des FBI, das federführend bei den Geldwäsche- und Korruptionsermittlungen war, wurden vor 5 Jahren die Chefetagen der FIFA geleert und erschüttert. Sergio Jado ist die perfekte Figur, um den FIFA-Skandal dramatisch nachzuerzählen. Nicht ganz oben an der Spitze, kein echter Verbrecher, ein Mitläufer, der dazugehören will und dann auch dabei ist, als all das, was er so toll findet, auseinanderbricht. In Rückblicken und immer wieder mit ein paar schönen erzählerischen Kniffen demontiert El Presidente genüsslich und überaus unterhaltsam den schmierigen alte Männer Selbstbedienungsgeldautomaten FIFA.
La FIFA es mejor que el Vaticano. Lo que pasa da dentro es sagrado.
El Presidente ab diesem Freitag auf Amazon Prime. Das Filmfestival hat nicht stattgefunden, aber das Cannes-Gütesiegel für Filme, das gibt es trotzdem auch in diesem Jahr. Und so wurden in dieser Woche die Filme vorgestellt, die mit dabei gewesen wären in Cannes. Sabine Wachs.
Vor leeren Rängen, ohne Presse, ohne Publikum, stellte Thierry Frémaux im Schnelldurchlauf die 56 Filme vor, die in diesem Jahr die offizielle Auswahl des Festivals von Cannes bilden. Es ist eine Liste von 56 Filmen, die nicht so strukturiert ist, wie man es sonst von Cannes kennt. Es gibt keinen Eröffnungsfilm, keinen Abschlussfilm, keine Wettbewerbsfilme, keinen Certain Regard. Denn in diesem Jahr, in dem das Festival nicht stattfinden kann, werden wir auch nicht so tun, als ob. Wir werden die Filme anders begleiten, virtuell und auf anderen Festivals. Aber die Liste, die ich Ihnen vorstellen werde, ist trotzdem strukturiert und ich beginne mal mit den, sagen wir, alten Hasen von Cannes. Darunter befindet sich zum Beispiel der britische Regisseur Steve McQueen, der 2014 den Oscar für 12 Years a Slave gewonnen hat. McQueen ist gleich mit 2 Filmen vertreten, Mangrove und Lover's Rock. Beide thematisieren Polizeigewalt gegen Schwarze und sind somit aktueller denn je. Der französische Regisseur François Ozon ist mit seinem Film Été 85 dabei und der US-amerikanische Regisseur Wes Anderson wurde mit seinem Film The French Dispatch nominiert. Auch ein deutscher Filmemacher ist mit dabei, Oskar Röhler mit seinem Film Enfant Terrible über das Leben des großen deutschen Regisseurs Rainer Werner Fassbinder.
Oskar Röhler ist ein Cineast allemand.
Oskar Röhler ist Teil der neuen deutschen Generation von Filmemachern wie Fatih Akim, sagte Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter des Festivals. Wir wollten Enfant Terrible aber unbedingt haben, denn es geht um Fassbinder. Der Film hat eine wunderbare Art gefunden, Fassbinders bewegtes Leben zu erzählen. Ein Leben, das auch durch Alkohol und Drogen geprägt war. Der Film Enfant Terrible sollte eigentlich schon am 28. Mai, kurz nach Ende des Festivals von Cannes, in den Kinos anlaufen. Corona-bedingt wurde der Start auf Oktober verschoben.
Über die Filme, die in Cannes gewesen wären, Sabine Wachs aus Paris. Verschoben, abgesagt, geschlossen und so weiter und so weiter. Die amerikanische Unterhaltungsindustrie, keine kleine wohlgemerkt, ist in der Krise. ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat sich ein Bild von der Stimmung in Hollywood gemacht.
A lot of people just, you know, in a matter of days went from making pretty good salaries to having no income.
Viele Leute haben ihre Jobs von einem auf den anderen Tag verloren. Wir haben allein 120.000 Jobs in der Unterhaltungsindustrie durch das Coronavirus verloren. Doch auch tausende andere Jobs sind betroffen. Personal in Catering-Firmen, Fahrer, Leute, die dein Ticket im Kino abreißen. Die wirtschaftlichen Folgen könnten kaum schlimmer sein.
Das sagt Brent Lang, Chefredakteur des Branchenmagazins Variety im öffentlichen Radiosender NPR. 160 Milliarden US-Dollar könnte die Pandemie die Filmbranche in den nächsten 5 Jahren kosten. Das hat die Datenanalysefirma Ampere Analytics ausgerechnet. Man spricht von der schlimmsten Krise, die Hollywood bisher erlebt hat. Auch deswegen diskutiert man gerade vor und hinter den Kulissen, wie man wieder ins Filmgeschäft einsteigen kann. Unter dem Titel Isolationsbasierter Produktionsplan beschrieben die Filmproduzenten Brian Kavanaugh Jones und Chris Ferguson, wie man sich Dreharbeiten vorstellen kann, solange noch kein Impfstoff gefunden wurde. In dem Ideenpapier, das dem Magazin Variety vorliegt, heißt es unter anderem:
Produktionsteams müssen sich vor Beginn der Produktion in eine 2-wöchige Quarantäne begeben und auf Covid-19 getestet werden. Insgesamt sollen so wenig Menschen wie möglich am Set arbeiten. Auch Kostüme, Requisiten und Sets werden vorher isoliert und versiegelt, um die Viren abzutöten. Eine neue Position, nämlich ein Quarantäneaufseher, muss dafür sorgen, dass regelmäßig desinfiziert und sauber gemacht wird. Außerdem muss regelmäßig Fieber gemessen werden.
Doch ob das alles auch mit der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA vereinbar ist, das ist noch unklar. Die hatte sich nämlich erst einmal eher gegen Dreharbeiten ausgesprochen. Die Gewerkschaft ist skeptisch, wie man die Schauspieler wirklich schützen kann. Die deutsche Schauspielerin Nina Franuschek ist beispielsweise Mitglied in der US-amerikanischen Gewerkschaft und auch sie selbst weiß noch nicht ganz genau, was sie von solchen Ideen halten soll.
Weil wir sind die, die sich auf der Leinwand küssen. Ich kann es mir einfach überhaupt noch nicht vorstellen am Set. Wir fassen uns dauernd an. Wie man das dauernd wieder desinfizieren soll in der Arbeit, ist mir ein absolutes Rätsel.
Und es gibt noch ein anderes Problem, die Filmversicherung. Normalerweise müssen Produktionen Versicherungen abschließen, die beispielsweise ungewollte Drehpausen finanziell überbrücken, den Ausfall zahlen, erklärt Schauspielerin Franuschek.
Ich hatte mal eine ganz schwere Grippe am Set. Da war ich 10 Tage in einem Krankenhaus und wir hatten einen kompletten Drehstopp. Das wird dann von der Ausfallversicherung übernommen. Und diese Ausfallsversicherungen, die werden ja jetzt nicht einspringen.
Derzeit liegen Dutzende Fälle bei den Versicherungen. Es wird gestritten, ob die Versicherer wegen Corona zahlen müssen.
As we know, there's no 100% prophylactic device and there's nothing that you can do to.
Eine absolute Sicherheit wird es wohl nie geben, das sagt Matt Bellany vom Magazin Hollywood Reporter. Und genau deswegen, sagt er, zögen sich viele Versicherungen eher zurück.
For this exact reason.
Die großen Filmstudios können sich wahrscheinlich selbst absichern. Doch die kleineren Produktionen, Independent-Filme vor allem, die in der Regel ihre Finanzierung immer über eine Bank stemmen müssen, für die wird es haarig. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom versprach, dass in großen Teilen Kaliforniens bald wieder gedreht werden dürfe. Man arbeite derzeit an Vorschriften dazu. Aber in Los Angeles, also der Stadt, in der die meisten größten Studios sitzen, wird es nicht so schnell gehen. Dafür habe man dort noch zu viele Fälle von Covid-19. Trotzdem, für die Industrie ein zumindest leicht positives Signal. Und noch ein anderer Silberstreifen erscheint am Horizont. Auch Kinos öffnen in einigen Teilen der USA und Europas wieder. Und sie haben ab Juli sogar neue Inhalte, um sie zeigen zu können. Zum Beispiel der Psychothriller Unhinged mit Russell Crowe. Und Mitte Juli soll der neue Christopher Nolan-Film Tenet starten.
Tenet. Es öffnet die richtigen Türen. Aber auch manch eine falsche.
Der Film hat das Potenzial, viele Kinogänger in die Lichtspielhäuser zu locken. Wenn die sich trauen und wenn die Kinos auch alle bereit sind, aufzumachen. Mindestens 80% der Kinos weltweit müssten öffnen, damit sich der Film, der 200 Millionen Dollar gekostet hat, rechnet. Die Kinos könnten ohnehin zu den ganz großen Verlierern der Corona-Krise gehören. Historiker William Mann glaubt, dass sich ein Trend fortsetzen wird, nämlich, dass die großen Kinoketten verschwinden werden.
Going to the movies had already declined.
Schon vor der Krise gingen die Menschen weniger ins Kino, auch weil interessante Filme und Serien über Streaming verfügbar wurden. Wer nicht gerade den großen Blockbuster mit Special Effects sehen will, der schaut Filme über Netflix, Prime oder Hulu.
Hollywood, die Film-, die Entertainment-Industrie wird es auch nach dem Coronavirus geben. denn die Nachfrage nach frischen Stoffen, Filmen und Serien scheint größer als je zuvor. Die Notwendigkeit von Hollywood steht außer Frage. Nur wird es nach dieser Krise wahrscheinlich anders aussehen als vorher.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles über die Lage in der Unterhaltungsindustrie in Amerika. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.